Herzlich willkommen zurück im Game Changer Podcast, meine lieben Freunde. Und ich habe heute wieder einen spannenden Gast. Ich bin heute wieder nicht allein und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Und er hat mir schon verraten, es ist sein erster Podcast. Richtig cool, dass ich bei der Premiere quasi dabei sein darf. Und er ist bekannt von Instagram unter dem Namen Ein Schritt weiter. Und richtig heißt er Noah. Schön, dass du da bist, Noah.
Hi, danke, dass ich eingeladen bin. Auch ein bisschen aufgeregt jetzt, mein erster Podcast, aber mal schauen, wie es wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
Ja, cool, dass du da bist. Und die Aufregung, die wird sicherlich in den ersten 5 bis 10 Minuten direkt verfliegen, weil wir haben ja interessantes Gespräch hier heute und ich glaube, das wird richtig gut.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen. Also du, vielleicht, also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, vielleicht fange ich mal damit an. Ich bin über dein Content gestolpert oder ich weiß gar nicht, ob du über meinen gestolpert bist. Auf jeden Fall sind wir irgendwie, haben wir uns da connected und ich habe gesehen, du machst da sehr motivierenden Content. Ja, geht viel ums Thema Laufen, aber auch generell Athletik. Und was bei mir halt immer hängen geblieben ist, wo ich halt gedacht habe, boah, geiler Typ, ist ja, weil du es auf eine sehr motivierende, sehr authentische, sehr nahbare Art halt machst und irgendwie sehr, sehr greifbar ist. Wie bist du dazu gekommen, das so zu machen?
Vielen Dank erstmal für
Ja,
die lieben
gerne.
Worte.
Gerne.
Ich fange mal ganz, ganz vorne an. Ich mache echt schon, oder ganz, ganz vorne, ich habe so mit 5, so wie jeder wahrscheinlich in Deutschland, mit Fußball angefangen. Habe das dann echt lange Zeit gemacht, so bis 12 müsste das gewesen sein, 13. Und habe dann in dem Zeitraum auch irgendwie so eine Liebe für Fitnesstraining, Laufen, Fitness irgendwie entwickelt. Und war dann in der Fußballvorbereitung, da ist man halt immer laufen gegangen, das kennst du vielleicht. Und da war ich immer echt gut. Und dann habe ich mal irgendwann bei so einem Spendenlauf oder so einem Solidaritätslauf zum Spaß mitgemacht. Und war dann direkt der Schnellste dort. Und dann waren da Leute von meinem ehemaligen Verein, wo ich dann später Leichtathletik gemacht habe, die mich angesprochen haben, ob ich nicht mal Lust habe, ins Lauftraining zu kommen. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Dann habe ich noch parallel gekickt und bin gelaufen. Und dann habe ich aber irgendwann so gemerkt, ey, ich bin eigentlich voll der Einzelkämpfer eher, weil mich hat es früher echt aufgeregt, wenn irgendein Teamkollege nicht mitgezogen ist. Das hat mich immer ultra aufgeregt. Und dann habe ich halt irgendwo so für mich gefunden, dass so eine Einzelsportart wie das Laufen, dass es da nur um meine Leistung geht. Und dann war ich da auch echt erfolgreich dann von Anfang an. Und so kommt überhaupt das Thema Laufen. Und ja, das habe ich dann eigentlich meine ganze Jugend so durchgezogen und war dann auch echt immer fit, so, weil ich halt 800-Meter-Läufer war. Da bist du erstens schnell, zweitens auch ausdauernd und da war ich immer relativ fit. Und dann in der Covid-Zeit war so der Start von diesem ganzen Social-Media-Ding, Coach sein und so weiter. Meine ganzen Kollegen, die Fußballer waren, die haben zum einen Trainingspläne gebraucht, weil sie kein Training mehr hatten, weil es ja damals verboten war im Team. Und gleichzeitig hatten wir Sportabitur und die wollten alle einen Plan für den Cooper-Test, weil das immer so der Tod für alle war. Und für mich war das halt relativ easy, weil ich halt Läufer war. Dann habe ich den Leuten, und da habe ich noch irgendwo ein Bild in meiner Galerie, im Unterricht, wenn mir langweilig war, auf irgendeinem Schmierzettel habe ich dann so Pläne geschrieben, so habe das dann meinen Freunden verteilt. Und die waren auch echt erfolgreich damit und so nahm es dann seinen Lauf. Dann habe ich erst einige Läufer trainiert und dann aber so gemerkt, okay, ein riesiges Thema in Deutschland ist eigentlich Fußball so, das ist halt unsere Sportart. Und ja, dann kam es, dass ich als allererstes für Fußballvereine einen Trainingsplan entwickelt habe, so einen Comeback-Trainingsplan, wo es dann wieder losging. Und da ganz witzige Story, ich habe da 400 Vereine, glaube ich, angeschrieben per Mail. Also ich habe mir die E-Mails der Trainer rausgesucht auf fußball.de, das ist so eine Webseite. Und dann habe ich wirklich 400 Vereine angeschrieben und habe irgendwie 3, 4, 5 Antworten bekommen und da dann so meinen ersten Trainingsplan mal verkauft. Und so nahm es dann seinen Lauf. Dann kam irgendwann Social Media dazu. Dann habe ich viel Content für Fußballer gemacht und irgendwann gemerkt, okay, meine Leidenschaft ist aber eigentlich Laufen. Und dann habe ich mein Content wieder ein bisschen zurück zum Laufen geswitcht und heute ist es dann viel Fokus auf Laufen.
Richtig cool. Ja, geile, geile Story. Und auch, wie alt bist du?
Ich bin 22.
Ja, mega jung und schon total, ja, viel schon erlebt und auch viel dich weiterentwickelt. Also das finde ich immer sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend, in dem Alter jetzt quasi schon ja einfach sowas wie so eine Akquise dazu machen sozusagen allein schon. Ne? Also einfach mal zu sagen, ich traue mich, bin mutig, geh raus und schreib die 400 Vereine an zum Beispiel, auch wenn von ja 395 vielleicht nichts zurückkommt, aber die fünf, wo dann was kommt, ist dann halt cool und da kann halt was draus werden. Ne? Also da gehört ja auch schon was dazu, sich dann zu trauen, den Mut zu haben, das auch zu machen. Also Respekt.
Danke.
Nice, richtig cool. Und wie bist du auf einen Schritt weitergekommen? Weil ich finde es auch ein geiler Spruch, so ein geiler Name so. Was war da so der Background dazu?
Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. In meinem Freundeskreis war tatsächlich schon immer so eine, damals fing es an, es war so eine Businessbewegung. Da war so jemand in unserem Freundeskreis, der war halt so auf dieses Network Marketing aufgesprungen, auf dieses ganze Zeug. Und davon haben wir uns alle echt voll beeinflussen lassen. Und dann hatte ich damals mal eine Seite gemacht, da habe ich so Mindset-Tipps geteilt. Da war ich auch noch ganz jung. Da müsste ich so 15, 16 gewesen sein. Und die Seite hieß One Step Further. Und dann habe ich damals, und die Seite hatte halt ein paar Abonnenten, so 500 Abonnenten. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt Content zum Thema Sport, habe ich mir gedacht, komm, ich habe da noch eine Seite rumliegen, die schon ein paar Abonnenten hat, sieht besser aus, wie wenn da null Abonnenten drauf sind. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, one step further, Englisch, ich mache es lieber auf Deutsch. Und dann habe ich es einfach einen Schritt weiter genannt. So kam
Geil.
das.
Richtig cool.
Ja.
Ja, echt, echt spannend. Und ja, wie ist das bei dir? Also, du studierst ja auch nebenbei noch, ne? Da
Ja.
machst du jetzt gerade deinen Bachelor, hast du erzählt.
Genau, ich mache gerade meine Bachelorarbeit, schreibe ich gerade in Sportwissenschaften, in Karlsruhe studiere ich. Und ja, ist echt auch eine große Leidenschaft mittlerweile. Also ich liebe mein Studium echt. Und ja.
Cool. Das heißt, du willst dann noch einen Master machen oder weißt du es schon?
Nee,
Oder direkt
tatsächlich
arbeiten?
nicht. Hat sich jetzt kontrovers angehört, dass ich gesagt habe, ich liebe mein Studium, aber direkt einen Master machen. Aber ich habe so im Laufe der Zeit meines Studiums gemerkt, okay, ich bin nicht so der Typ, der sich immer was beibringen lassen will oder sagen lassen will, was er lernen muss. Darum habe ich jetzt für mich festgelegt, ich will jetzt erstmal was machen. Ich will jetzt erstmal frei sein, so frei entscheiden können, was ich mache. Aber ich liebe mein Studium insofern, dass ich da echt richtig gute Kontakte aufgebaut habe, ultra viel gelernt habe, so auch in dem Bereich, was mir hilft, wieder die Videos zu machen. Und ja, es ist einfach ein cooles Umfeld dort. Wir haben richtig geilen Campus, coole Leute, coole Dozenten. Darum sage ich, ich mag mein Studium echt.
Richtig cool. Und das heißt, du wirst wahrscheinlich dann nach dem Studium erstmal so dein, ja, dein Training oder dein Coaching weiter ausbauen oder weißt du das schon, wie du, in welche Richtung das gehen soll?
Ja, das ist tatsächlich gerade so ein riesiger Punkt bei mir. Ich habe das Privileg jetzt mittlerweile, dass ich auf Social Media mittlerweile auch ein paar Follower habe, was dann auch irgendwann zum Standbein wird oder wurde. Und darum bin ich gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Also ich habe meine Fußballer weiterhin, die ich gerade noch trainiere. Ich habe einige Läufer, für die ich Trainingspläne erstelle und habe halt gleichzeitig noch das Social Media Ding. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Schauen, wo es hingehen soll. Das ist noch nicht so ganz klar, aber ja, es wird auf jeden Fall irgendwo in diese Richtung gehen dann. Jetzt
Richtig cool.
erstmal Fokus auf meine Bachelorarbeit, weil das nimmt echt viel Arbeit ein.
Was ist das Thema?
Es geht darum, um das Potenzial von digitalen Medien für den Sportunterricht. Also einfach gesagt, ob Lernvideos beim Sportunterricht helfen und wenn ja, wie man sie einsetzen sollte. Ja.
Cool. Sehr schön. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Was sagst du selber? Also, wie bist du dann so erfolgreich auf Social Media geworden? Also, was würdest du sagen, waren so die zwei, drei Sachen, die dir selbst geholfen haben? Also, weil ich finde zum Beispiel diese Authentizität, die du da ausstrahlst, glaube ich, bestimmt ein großer Punkt, oder? Dass du da einfach so offen bist, ehrlich bist, die Dinge einfach so sagst auch so, ansprichst, wie sie sind. War das so ein Punkt?
Ich hole mal ein bisschen aus, weil das
Hör mal
war
ein bisschen aus,
tatsächlich
ja.
echt ein Thema, was ich voll oft auch besprochen habe mit meinen Freunden und so. Ich habe halt damals immer diesen Fußballer-Content gemacht, weil das halt meine Nische war. So, da habe ich halt voll Fußballer trainiert, das war mein Ding da. Und dann habe ich immer so Videos gemacht. Du willst so schnell werden wie Mbappé, und dann habe ich irgendeine Übung gezeigt. Und die Videos gingen halt immer richtig ab. Und wenn ich dann einmal ein Video gemacht habe, wo ich einfach nur mich gezeigt habe, zum Beispiel gesagt habe, yo, ich habe heute das und das trainiert, dann hat es halt wirklich niemand interessiert. Und das hat mich immer richtig genervt.
Ja,
Und dann
ja.
habe ich, mal mit meinen Freunden auch drüber diskutiert so und bin zum Schluss gekommen, dass ich einfach versuchen muss, mehr ich zu sein. So. Und dann habe ich angefangen, mehr meine Art rauszulassen. So, ich bin ein Typ, wenn ich im Training bin, ich mache viel Quatsch, ich schreie mal rum. Und das habe ich dann so lustig oder so dumm, wie sich das anhört, habe ich das dann einfach genau so gefilmt und bin
Ja.
dann auch mehr so zu dem gegangen, was ich wirklich mache. Also meine Leidenschaft war immer das Laufen und ja, so das Athletische. Und das habe ich dann einfach gezeigt. Und das war dann irgendwie auch so der ausschlaggebende Punkt, wo dann das wegging von diesem, okay, die Videos gehen nur gut, wenn ich irgendwas über einen coolen Spieler sage, sondern irgendwann haben die Leute sich dann auch an meine Person gewöhnt und ein paar finden es, glaube ich, ganz cool und so. Das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Faktor.
Ja, ist cool. Es war bestimmt auch so eine innere Journey für dich, oder? Da so hinzukommen und zu sagen, traust dich jetzt dann authentisch, das so zu machen, wie du selber bist, oder?
Ja, das ist echt immer ein riesiges Ding und das sage ich auch voll vielen, so die mit Social Media anfangen wollen. Das braucht immer mal Überwindung. Ich weiß noch, bei mir am Anfang, ich habe meinen Account niemand gezeigt, weil es mir peinlich war sogar. Und ich hatte so richtig Bammel, als ich dann gesehen habe, okay, die erste Person, die ich kenne, folgt mir gerade. Aber das ist normal, da muss man halt irgendwie durch. Und spätestens, wenn man ein paar Abonnenten hat, so blöd sich das anhört, und das ist eigentlich so voll die Erkenntnis, und es zeigt auch, wie banal wir Menschen manchmal denken. Sobald man ein
Ja.
paar Abonnenten hat, wird niemand mehr irgendwas sagen. Dann gibt es keinen Geläster mehr und so weiter. Darum muss man da einfach mal am Anfang so über den Schatten springen, und dann irgendwann ist es eigentlich gar kein Problem mehr.
Ja, mega. Voll cool. Wann hast du selbst so angefangen, dich mit dir so selbst so zu beschäftigen, also mit dieser Weiterentwicklung so zu reflektieren? War das schon immer so oder gab es so einen Punkt in deinem Leben, wo du dann angefangen hast? Ja, Dinge mehr zu hinterfragen und dich ja so auch mit Mindset und so zu beschäftigen.
Das war bei mir tatsächlich der Sport. Der Sport war echt immer mein Lehrer. Das kennst du wahrscheinlich. Das würde mich nachher auch mal deine Perspektive dazu interessieren. Du kommst ja auch aus dem Rudern, was finde ich vergleichbar ist mit Leichtathletik oder 800 Meter Lauf, weil es halt eine richtig schmerzhafte Disziplin ist. Niemand hilft dir raus und so weiter. Und das war halt immer mein Lehrer, so. Ich habe halt irgendwann so Wege gebraucht, wie ich über schlechte Wettkämpfe hinwegkomme, wie ich schaffe, mich jeden Tag zu motivieren, an meine Leistungsgrenzen zu gehen. Und das ging dann einfach automatisch, so dass ich mich dann irgendwann mit dem Thema Mindset beschäftigt habe. Und ja, sag du mal, wie du das siehst. Also bei mir war das echt immer so, viele Rennen, die ich gemacht habe, die gingen auch einfach nur über Mindset, so. So war das, ja.
Ja, voll. Ja, also ähnlich war das bei mir auch. Also ich habe im Sport, ich habe übrigens auch mit 5 angefangen Fußball, so wie du, und dann halt mit 10, 11 dann nicht zum Leichtathletik wie du, sondern zum Rudern. Also ich habe ähnlichen, von den Alterssprüngen her das ähnlich gemacht mit dem Switch dann auch. Und bei mir war das dann auch, also erstmal musste ich im Rudern halt wirklich dieses Kämpfen lernen, also wirklich sich so durchzubeißen. Das war so der erste Step, wo ich gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter, wenn ich jetzt nicht mal. Das war übrigens auch ein Lauftest, 3000 Meter Lauftest, den wir immer machen mussten, über meine Grenzen gehen musste. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute kein also wäre ich jetzt kein erfolgreicher Ruderer geworden, weil ich musste irgendwann den Punkt erreichen, wo ich sage, Alter, jetzt renne ich einfach so schnell, wie ich kann, auch wenn ich umfalle, um einfach diesen Schatten so zu überspringen. Und immer, ich hatte dann am Anfang immer so dieses Mindset, okay, also erstmal natürlich dieses Gefühl, wenn du alles gibst, egal was passiert, also egal was dann nachher am Ende rauskommt, aber wenn du wirklich das Gefühl hast, hinterher du hast alles gegeben, das ist eh das Geilste. Also egal welchen Platz du dann machst, aber so dieses Gefühl, sich wirklich ja alles reingehauen zu haben, alles in die Waagschale geworfen zu haben, das hat mich immer sehr stark angetrieben und dann auch zu gucken, wie weit kannst du kommen. So, das war halt ein sehr, sehr großer Aspekt. Und der andere war, glaube ich, auch, dass ich irgendwie immer dann das Gefühl hatte, boah, krass, ich muss über den Kopf kommen. Weil ich war so von, klar, von Veranlagung jetzt für einen Ruder würde man sagen, eigentlich optimal, 1,89 Meter groß, 98 groß, also knapp 2 Meter irgendwie und alles. Ne? Also gut, damals dann noch nicht natürlich, aber trotzdem schon sehr groß, auch für mein Alter immer gewesen und so. Beide Eltern haben gerudert und alles, aber ich war trotzdem so physisch von der Veranlagung her trotzdem nicht so top drauf, weil ich auch so schnell gewachsen bin, keine richtige Kraft, Ausdauerwerte waren nicht gut, Mindset war noch schwierig. Und dadurch musste ich mich halt so reinbeißen und dadurch hatte ich dann immer so selber das Gefühl, ich muss übers Mindset kommen, weil ich bin nicht so talentiert vielleicht wie die anderen oder ich habe irgendwie da noch Defizite und ich muss halt über den Kopf kommen, muss mehr wollen als die anderen. Und darüber habe ich mich dann halt in den Leistungssport halt so reingebissen. Und habe das lange Zeit halt so gemacht und irgendwann war dann halt der Punkt, das war ich nach Olympia 2016, wo ich den 12. Platz gemacht habe und es natürlich erstens geil war, bei Olympia zu sein, aber auf der anderen Seite auch eine große Enttäuschung, da nur 12. geworden zu sein, dass ich auf einmal in so ein mentales Loch gefallen bin, wo ich halt irgendwie so, ja, das Selbstvertrauen, was ich eigentlich aufgebaut habe im Sport, war halt da so erschüttert. Und da habe ich dann so angefangen, richtig nach innen zu schauen und zu gucken, okay, warum fühle ich mich jetzt so scheiße? Ich bin immer noch bei Olympia, es ist immer noch voll geil. Also wie kann ich mich da so innerlich so schlecht fühlen? Und da habe ich dann nochmal angefangen, nochmal auf so einer tieferen Ebene quasi auch an mir zu arbeiten, nach innen zu schauen, auch mit Meditation, Achtsamkeit und sowas alles anzufangen, um das Ganze irgendwie nochmal so, ja, fortzuführen. Und das hat für mich nochmal so eine neue Ebene eröffnet damals dann. Ja.
Ja, ultra spannend. Ich finde es halt auch immer gerade so spannend, wenn ich mal mit jemandem spricht, der es dann wirklich mal, so wie du sagst, so Olympia geschafft hat. Das ist für mich immer so crazy, mir das vorzustellen. Weil bei mir hat es nie bis dahin gereicht. Aber ich komme gerade ultra relate mit voll viel, was du gesagt hast. Zum Beispiel das Gefühl, so über sich hinaus zu gehen, dass es einen antreibt. Also das ist bei mir bis heute, wenn mich immer Leute fragen, wie kannst du dich eigentlich motivieren? Das ist bei mir echt immer das Ding so. Das ist ein bisschen, wie nennt man das so? So Leute, die Schmerz lieben, so, die das macht mich, ich liebe das Gefühl einfach so, wenn alles weh tut. Und das ist auch so, was mich antreibt. Und ja, und bei mir war es, glaube ich, ähnlich wie bei dir, mit dem Mindset. Einfach irgendwann, wo man dann so das Alter hat, klar, mit 13, 14, da habe ich mir noch nicht so viel Gedanken über mein Mindset gemacht, aber irgendwann, wenn man dann älter wird, dann entwickelt man sich auch kognitiv weiter und dann finde ich, kommt auch gerade durch Social Media und so automatisch dieses Mindset, weil jeder Profisportler hat mal irgendwann Mindset gesagt und dann kommt man da rein. Und ich weiß noch, ich habe dann auch irgendwann mit 16, 17 habe ich als vor meinen Wettkämpfen meditiert und so. Und das hat mir damals nicht viel geholfen, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Aber ich glaube, jeder, vielleicht auch jeder Sportler, der hier zuhört, jeder junge Sportler, der wird sich damit identifizieren, früher oder später kommt das Thema Mindset so oder so auf im Leistungssport.
Ja, absolut. Der Kopf hat halt einfach so einen riesen Einfluss. Der steuert ja nicht nur die Bewegungen, die du machst, sondern er steuert halt auch ja deinen Fokus und auch dein Selbstvertrauen und ja, es steckt einfach so viel dahinter. Auch dann auch emotional gesehen, ne? Also als ich dann auch angefangen habe zu gucken, ey, meine Leistung leidet, wenn ich in anderen Bereichen in meinem Leben am Struggeln bin, wenn meine Beziehung gerade irgendwie nicht so gut läuft, dann wirkt sich das halt auf mein Training aus oder auf meinen Wettkampf aus. Und dann diese Zusammenhänge anzufangen zu sehen und zu merken, boah, krass. Irgendwie hängt das alles miteinander zusammen und es ist nicht einfach nur, ja, stumpf hier Training, da Wettkampf und let's go. Und klar, das ist auch oft wichtig, dass man diesen Fokus hat. Aber wenn andere Dinge in deinem Leben noch zusammenfließen oder so wie jetzt bei dir auch mit dem Studium, es war für mich auch immer wichtig, dass ich noch was nebenbei mache. Also die Jahre, wo ich nichts noch nebenbei hatte, sondern nur in Anführungszeichen Profi war, also Sportsoldat, das fiel mir am schwersten. Also, weil du halt vom Kopf her nichts anderes hast, ja. Weil du kannst dich zwar auf den Sport fokussieren, aber mental hast du halt nicht nach so einem schlechten Trainingstag, wo einfach, du hast hart trainiert, aber du hast vielleicht nicht so den Progress gemacht, wie du wolltest, oder war einfach hart, war zäh, du bist total kaputt, so, du fühlst dich irgendwie down. Dann kannst du nicht einfach in die Uni gehen und ja, abschalten, was anderes machen. Setz dich in die Vorlesung, ja, lässt dich mal berieseln, denkst an was anderes, oder du weißt halt, okay. Wenn es dem Bruder mal nicht so gut läuft, gibt es auch noch andere Dinge. Ich meine, klar, es war trotzdem dann schon gut, mein Studium dann auch abgeschlossen zu haben. Da wusste ich halt auch, okay, wenn irgendwas passiert, habe ich so ein Backup. Aber am besten war ich eigentlich immer, wenn ich nebenbei noch was anderes hatte für den Kopf. Ja.
Weißt du, was mein Mantra oder was ich mir immer vorsag vom Wettkampf, und das kam bei mir echt erst so, ich würde sagen, in den letzten 2 Jahren. Also du musst dir überlegen, ich wollte halt meine ganze Jugend Profisportler werden, so ohne Frage, und es hat einfach nicht geklappt. Hing wahrscheinlich unter anderem auch damit zusammen, oder nee, ich will gar keine Gründe nennen. Ich war einfach nicht gut genug. Und damals war ich aber halt so, da war für mich, wie du gerade sagst, Sport war das Einzige. Schule war halt so nebenbei, aber ich wusste immer, ey, ich werde Profisportler. Und dann, als ich dann irgendwann so in dem Alter war, wo mit 19, 20, 21, wo klar war, du wirst kein Profisportler mehr, zumindest nicht in dem Sport, habe ich dann, hat sich bei mir ultra viel geschiftet so. Und dann kam bei mir irgendwann dieses Mantra vom Wettkampf, dass ich mir sage, ey, alles ist gut. Du hast Studium, das läuft gut. In meinem Fall jetzt Social Media läuft gut, meine Familie ist gesund, so, ich habe coole Freunde, sowas. Das ist immer mein Mantra gewesen. Seit ich das mir so vor Augen rufe, hat mir das ultra viel Druck auch rausgenommen beim Wettkämpfen und im Umkehrschluss auch dazu geführt, dass meine Performance nochmal besser wurde, so einfach weil der mentale Druck weg war. So.
Ja, spannend. Da sieht man, ne, mal, wie sehr man sich dann doch selbst unter Druck setzt. Und wenn man dann weiß oder wenn man das mal so ausprobiert, ist ja auch immer das Coole, ne? Auch wie du gerade selber gesagt hast, für jeden jungen Sportler, der hier zuhört, ich bekomme ja auch immer viele Nachrichten auch bezüglich Wettkampf, Angst vorm Wettkampf, ich mache mir so viel Druck, wie gehe ich damit um und so weiter und so fort. Das ist ein riesen Thema. Und mal Dinge in Relation setzen kann einfach schon so viel helfen, ja. Also was passiert jetzt im schlimmsten Fall? Meine Eltern haben immer gesagt, okay, was soll passieren? Also, ja, kannst immer noch nach Hause kommen, bist immer noch unser Sohn. So, wir haben dich immer noch genauso lieb wie vorher, so nach dem Motto, ja. Also, und man fällt ja weich. Also wir sind ja in einer privilegierten Situation überhaupt, dass wir einen Sport, den wir lieben, auch überhaupt machen dürfen und nicht
Ja.
irgendwie mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Und dann so Dinge zu relativieren, hilft halt ultra viel, finde ich. Und ja, auch vor dem Wettkampf dann, ja, du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, Meditation, ich habe da auch immer viel mit rum experimentiert, aber ich habe zum Beispiel auch viel, ich bin mal gespannt, wie du das so gemacht hast, aber gerade wenn man so in die Grenzen geht, diesen Self-Talk so innerlich, also ich habe, ja, du kommst ja, wenn die Momente kommen, wo es hart wird, dann kommt ja auch die Stimme, die dir sagt so, boah, ey, es reicht jetzt mal oder lass es mal gut sein, ja, und da so eine positive Stimme zu entwickeln, die dagegen quasi angeht und die irgendwie ein Stück lauter ist als die negative. So habe ich das immer versucht zu sehen und einfach so auch so Mantren oder so Sprüche mir entwickelt, die ich dann immer zu mir selbst halt gesagt habe, wenn es halt hart wurde, um dann im entscheidenden Moment halt auch
FaceTime-Video.
durchzuziehen. Ja.
Ja,
Wie war das
sorry,
bei
erst
dir?
mal
Oder
zu die Unterbrechung.
alles gut. Wie ist es bei dir oder wie war das bei dir?
FaceTime-Video. Warte kurz. Es ist, ich habe mein Handy eigentlich auf stumm. Warte. Das können wir im Notfall rausschneiden, oder?
Ja,
Das
ja.
zählt.
Ach, ist auch so
Okay.
kein Problem. Können wir auch drin lassen. Alles gut.
Okay, jetzt muss ich erstmal meine Gedanken sortieren.
Genau, Umgang mit Druck vom Wettkampf, im
Genau.
Wettkampf. Ja.
Erstmal, du hast gesagt, bei dir kommt es immer als Frage, genau gleiche bei mir.
Ja.
Ich krieg gefühlt jeden Tag drei Nachrichten. Wie gehe ich mit Druck um vorm Wettkampf oder viel von Fußballern beim Probetraining? Das ist ganz großes Thema. Und ich war tatsächlich früher, ey, der Schlechteste im Druck mit Wettkampf umgehen, mit Druck umgehen. Da war ich so scheiße früher drin. Mittlerweile schätze ich mich da echt gut ein, unter anderem, weil ich, wie ich dir gerade gesagt habe, so den Druck rausgenommen habe. Und weil ich kapiert habe, okay, es ist nicht Leben und Tod. Früher dachte ich, es ist Leben und Tod. Heute weiß ich,
Richtig.
okay, ey, wenn der Wettkampf schlecht war, dann ist außenrum immer noch ganz viel gut.
Ja.
Und ich habe da tatsächlich auch mal Coaching tatsächlich in dem Bereich gemacht. Und da ging es genau darum, und da habe ich eine ganz wichtige Sache gelernt, und zwar, warum hat man überhaupt mit der Sache angefangen? So, und das war bei mir halt immer Leidenschaft, Spaß. Und das versuche ich mir dann immer im Rennen so zu sagen, okay, ey, versuch heute Spaß zu haben, versuch mit Leidenschaft dran zu gehen. Und wenn dann das Ergebnis nicht passt, dann kannst du immer noch dich darauf berufen, ey, ich habe erstens mal mein Bestes gegeben, zweitens, ich hatte Spaß und war mit Leidenschaft dabei. Und dann, wenn das Outcome dann nicht so war, wie man sich vorgestellt hat, kann man sich aber nichts vorwerfen, weil man alles versucht hat und man war positiv dabei. Und das hat mir auch immer geholfen. Und auch der Self-Talk, das kenne ich natürlich auch. Und das Geile ist irgendwie dadurch, dass ich auch das Thema studiere, ne? Wir hatten auch ein Modul Sportpsychologie. Ist es voll cool, das dann zu hören, dass es dazu Wissenschaft gibt. So, man denkt so, okay, Self-Talk ist so, da gibt es safe keine Wissenschaft. Und dann war ich echt verblüfft. Dann haben wir im Seminar so Sportler angeschaut, die Self-Talk machen, NFL-Spieler, viele Einzelsportler auch. Und da gibt es echt eine große Wissenschaft auch dahinter. Und so bei mir, Self-Talk früher war bei mir immer, Bei mir war früher der Self-Talk immer, ey, du willst im Deutschland-Trikot mal stehen. Das habe ich mir immer gesagt, wenn ich so Intervallläufe mache. Ich bin fast gestorben. Dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich so ins Stadion reinlaufe im Deutschland-Trikot. Und dann ging es immer so irgendwie. Und mittlerweile hat sich aber mein Self-Talk eher aufs Hier und Jetzt so geschiftet. Also früher war mein Self-Talk so, du, damit du in der Zukunft da hinkommst, musst du jetzt Gas geben. Und jetzt ist mittlerweile ist mein Self-Talk eher so, in den Schmerz reinzugehen, so. So, hört sich richtig dumm an, aber ich sag so, komm, das ist geil, jetzt komm weiter, jetzt hier, spür den Schmerz, so, das ist gut. Und ich sag mir auch oft, okay, was ich mich auch oft frag, ich habe schon immer mal schlimmeren Schmerz gespürt, so. Das hat man so, glaube ich, bei so Sportarten wie unseren voll. Es gab immer einen schlimmeren Tag als das heutige Training und das sage ich mir auch oft.
Sehr cool. Wie ist das so? Du hast ja gerade angesprochen, dass du auch viele Nachrichten bekommst, Thema Umgang mit Druck und so weiter vom Wettkampf. Was sind, so, sind das so die meisten Nachrichten, die du so bekommst? Oder ist es, geht auch vieles dann in die generell in die Laufrichtung, also auch was die Lauftechnik angeht oder Trainingspläne und so weiter? Oder was sind so die Ja, was so deine Community quasi am meisten bewegt, so interessiert.
Nee, das sind tatsächlich nicht die häufigsten. Die häufigsten sind so Basic-Fragen. Tatsächlich sowas wie, welche Uhr hast du?
Ja, krass.
Welche Laufschuhe kannst du
Ja.
mir empfehlen?
Ja.
Dann gibt es viele Fragen zum Training. Also ganz viele, die mir irgendwelche Trainingspläne schicken und dann sagen, bewert mal. Das gibt es auch oft. Und vielleicht noch so Ernährungsfragen. Was isst du vorm Training? Sowas. Also das meiste sind so Basic-Fragen. Aber ich war dann auch echt verwundert und das macht mich auch echt immer emotional, wie sich gerade Jugendliche auf Social Media mir gegenüber öffnen. Ich bin ja eigentlich eine fremde Person für die, ne? Und dann kriege ich aber auch zum Teil echt sentimentale Nachrichten, wo mir Sportler von ihren schlimmsten Tagen erzählen und sagen, ey, ich habe gerade voll die Downphase aufgrund von dem und dem. Und das ist auch sowas, da bin ich so dankbar dafür, ne, dass ich da dann so einen Rat geben kann, weil ich oder da sehe ich mich auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Funktion, oder das sehe ich als meine Aufgabe, so jungen Sportlern, die genau gerade den gleichen Struggle haben wie ich im gleichen Alter, dass ich denen den Rat gebe, den ich damals gebraucht hätte, weil ich habe den Rat damals nie so bekommen von der Sportlerperspektive. Man hat halt immer so den Rat der Eltern, aber das kennst du selber. Die Eltern, also zumindest meine Eltern, sind keine Profisportler, Leistungssportler gewesen. Das heißt, die haben da erstmal eine ganz andere Perspektive drauf. Und es ist echt selten, dass man mal so einen Mentor hat, der genau das Gleiche durchgelebt hat, der dir wirklich den Rat so von, der dir den authentischen Rat geben kann. Und das versuche ich so ein bisschen zu sein. Und das bedeutet mir auch echt viel, dass sich da Leute mir so gegenüber öffnen. Da werde ich auch oft selber echt emotional, wenn ich mache dann immer Sprachmemos, wenn es um so Themen geht. Einfach weil ich dann so, weil es ein bisschen näher ist dann die Kommunikation und da werde ich echt immer emotional, weil ich kann mich dann immer genau da rein versetzen, weil es bei mir halt genau gleich war, so.
Ja, richtig cool. Also da kann ich voll relaten, so das ist bei mir ähnlich. Also gerade, klar, kommen auch einige Basic-Fragen natürlich bei mir. Letztens habe ich auch eine bekommen, welche Schuhe ich beim Ruderergometerfahren empfehlen kann und so. Aber vieles geht auch um das Thema Stress und Druck vom Wettkampf. Also gerade das, weil ich es ja auch so nach draußen gebe, ne, mit dem Fokus auch, wie kann ich fokussierter sein? Und ja, da kommen auch teilweise tiefe Sachen und das macht mir auch immer richtig viel Freude. Also ich sehe mich da auch in einer ähnlichen Position, jetzt natürlich auch in meinem Coaching, gerade das Mentalcoaching, derjenige zu sein, den man selber sich früher gewünscht hätte, sage ich immer, ne, in dem Alter.
Ja.
Also ich arbeite ja auch viel Nachwuchssportler, aber ich arbeite auch mit Profis, die auch schon älter sind und so. Aber auch da kann man eine Guidance geben, wenn man selber schon durch diese Prozesse gegangen ist und irgendwie auch schon, ja, den Step auch schon mal gemacht hat, durch die Tiefen zu den Höhen. Auch wieder von einem Höhe, vielleicht nochmal wieder zu einem neuen Tief und einfach so ein bisschen diesen Weitblick halt hat, ne? Was so mit dazugehört und eigentlich dieses Relativieren immer wieder auch mit reinzubringen. Es gibt Schlimmeres, es gibt, ja, du wirst durchkommen, du wirst stärker werden. Weil das sind auch so Sachen, nach Rio, wo ich am Boden war, dachte ich so, boah, da hat mir auch einer meiner Mentoren gesagt, so, ey Max, es wird für irgendwas gut sein. Ja, und da habe ich angefangen, das zu glauben, es wird für irgendwas gut sein, aber ich wusste noch nicht für was. Aber ich habe meinen Fokus dann dahin gerichtet und dadurch war es dann für was gut und für vieles. Und am Anfang hatte ich das aber nicht wahrgenommen, ne? Das fiel mir total schwer. Und da jemanden zu haben, der das halt macht, ist halt schon mega. Machst du deine Coachings ein so einzeln dann oder als mit Gruppe arbeitest du mit Gruppen oder wie machst du das?
Also die Fußballer jetzt, die ich betreue, ist meistens einzeln. Ich mache aber auch manchmal Gruppen. Also ich habe ganz viele Spieler in einer ähnlichen Altersrange
Also alles dann so
und
Nachwuchsspieler, oder?
ja,
Ja.
beziehungsweise ich habe
Ja.
vermehrt Nachwuchsspieler von NLZs. Also ich wohne genau zwischen Karlsruhe und Freiburg, musst du dir vorstellen. Und da wohnen halt ganz viele Spieler dann von den zwei Vereinen. Und wir haben noch einen anderen guten Verein hier in der Nähe so. Davon habe ich viele Nachwuchsspieler. Und dann habe ich immer mal wieder auch, ich habe gerade ein Herrenteam zum Beispiel hier in der Nähe und an meiner Uni. Tatsächlich muss man halt Praktikum machen, also das ist halt Teil des Studiums. Und wir haben an unserer Uni ein Basketballteam, das echt erfolgreich ist. Wir sind jetzt auch in der vierten Liga Meister geworden und da habe ich halt mein Praktikum als Athletiktrainer gemacht.
Cool.
Und genau, das heißt, es ist so ein Mix aus Herren, aber auch gleichzeitig Jugendathleten, aber so, wie soll ich erklären? Mit den Jugendathleten kommt man halt immer noch mal so, wie ich halt vorher gesagt habe, da kommt halt bei mir so die, ich will der Mentor sein, Rolle hoch, ne? Während es halt bei den Erwachsenen,
Das ist ein Job, ne? Ja.
da geht es um andere Dinge.
Ja.
Aber deswegen ist auch die Arbeit mit Jugendlichen so für mich voll die Leidenschaft. So.
Cool. Spannend.
Ja.
Also wirst du wahrscheinlich, vielleicht wird sich das in die Richtung dann auch nochmal weiterentwickeln, ne? Oder
Ja.
zumindest aufrechterhalten bleiben, so, ne? Also egal wie sich's weiterentwickelt, dass man das halt aufrechterhält, weil ich glaube, da der Freude zu folgen, der Passion zu folgen, wenn ich eins in den letzten Jahren gelernt habe, ist das ganz wichtig. Und auch wenn die sich verändert, zu folgen, aber auch wenn man die so für sich gefunden hat, die dann nicht aufzugeben, weil das daraus zieht man ja auch für sich selbst dann wieder ganz viel Energie, ne? Also wenn du so eine Nachricht bekommst von so einem jungen Sportler, der sich dir geöffnet hat, sagst ja, das war was Emotionales dann oder ist was Emotionales, dann nimmst du auch selber voll viel daraus mit, so. Wenn du weißt, boah,
Ja.
der öffnet sich da, ich kann ihm jetzt was mitgeben. Das gibt einem ja selber auch total viel, viel zurück.
Ja. Ultra, ultra. Wie war das bei dir? Hattest du so in deiner, warst du in deiner Jugendzeit schon so erfolgreich oder kam es bei dir erst als Erwachsener so, im Rudern?
Also ich war in der Jugendzeit schon erfolgreich. Ich habe U17 bin ich deutscher Meister geworden. Das war so, war schon gut. Und dann U19 gibt es dann auch Weltmeisterschaften. Da bin ich zweimal mitgefahren, bin zweimal Weltmeister geworden, einmal im Vierer, einmal im
Ja.
Achter.
Ja.
Aber auch weil ich in Magdeburg auch im Sportinternat war, also auch wie so ein NLZ, ne, quasi. Und da halt wir halt auch krank viel trainiert haben, muss man auch
Ja.
sagen. Also viel, 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 viel mehr teilweise als andere. Wir hatten Sportschule, wir hatten auch teilweise Morgenstraining, irgendwie 2, 3 Stunden frei im Unterricht, dafür dann Training, ne? Also den Unterrichtszeit verschoben und so, dass wir halt Trainingszeiten haben konnten. Dadurch konnte ich halt dann da schon mich sehr entwickeln. Und dann kam U23-Bereich, da war so ein bisschen am Struggeln, da war auch mal einmal der Punkt, wo ich überlegt habe, aufzuhören, weil es gar nicht lief und mit dem Trainer bin ich nicht klargekommen, war die ganze Zeit krank, hat keinen Spaß mehr gemacht. Aber dann habe ich mich auch wieder zurückgebissen. Aber das war so mit eine sehr schwierige Zeit. In den 4 U23-Jahren bin ich einmal dann Vize-Weltmeister geworden, also im dritten U23-Jahr. Im Achter und im vierten U23er bin ich dann in den A-Bereich hochgekommen, also in die offene Klasse.
Ja.
Und bin da dann zur WM gefahren. Also im Endeffekt, ja, war ich eigentlich schon als Jugend, also als U19-Sportler schon erfolgreich. Ja.
Ja, krass. Okay. Und hattest du so einen Mentor? Also als gerade jetzt mal als Jugendlicher, hattest du so einen Mentor oder warst du auf dich allein gestellt?
Also gerade so, was das ganze Mindset angeht. Nee. Also ich
Hm.
hatte, bei mir war das halt auch so, meine Eltern in dem Fall haben halt beide gerudert. Also da hatte ich halt den Vorteil, dass ich halt auch zu Hause Ratgeber hatte. Also das war schon auch ein bisschen wie Mentor natürlich für mich, die mir dann auch Tipps geben konnten und so. Aber gerade was das ganze Thema Mindset und so weiter angeht, hatte ich das nicht. Also ich habe mir das irgendwie selbst intuitiv irgendwie angeeignet, ne? Also sowohl mit dem über die Grenzen gehen, als auch der Self-Talk, als auch das, wie was du selber vorhin angesprochen hast, dieses Visualisieren. Wie fühlt sich das an, wenn ich zum Beispiel nach dem Wettkampf, wenn ich das geschafft habe, wenn ich die Arme hochreißen kann, wenn ich als Erster über die Ziellinie gefahren bin, da sich vorher reinzufühlen, das dann so umzusetzen, das hat mir keiner gesagt, das habe ich intuitiv angefangen so zu machen. Und das hat dann irgendwie auch funktioniert, aber das wusste ich damals auch nicht. Also ich hatte da gar keinen Plan, so, ne? Ich habe das einfach gemacht und weil ich mir nicht anders zu helfen wusste. Und dadurch hat sich das dann aber auch irgendwann so entwickelt, dass als ich dann angefangen habe, mich damit bewusster zu beschäftigen, als ich dann auch Mentoren hatte, Coaches hatte und so, da habe ich dann gemerkt, boah, krass, irgendwie hast du das damals schon intuitiv richtig gemacht, weil rein ja, wissenschaftlich oder methodisch macht das ja auch total Sinn, sich zu visualisieren, reinzufühlen, auch wirklich reinzufühlen, nicht nur reinzudenken und diese ganzen Sachen. Aber ich würde sagen, die Trainer waren schon auch große Mentoren für mich, gerade damals in Magdeburg an der Sportschule, im Juniorbereich, Junior B, also U17 und U19, hatte ich wirklich auch ja, harte Trainer, aber halt auch richtig tolle Trainer. Also die haben mich auch sehr stark gefordert und gefördert. Und da konnte ich auch immer sehr, sehr viel draus lernen und draus mitnehmen. Und ja, das war wahrscheinlich da so damals so der größte Aspekt, warum ich dann ja das richtige Mindset reingekommen bin, um den Weg dann auch langfristig gehen zu können.
Ja, war krass. Erinnere mich gleich mal, weil mir ist gerade was in den Kopf gekommen mit dem Thema Trainer, weil da will
Ja.
ich auch gleich mal noch mit dir drüber reden, aber davor
Ja.
was anderes.
Ja.
Eine ganz banale Frage, ne? Ich habe in meinem Studium, da haben wir über Laktatwerte gesprochen und da kam raus, dass der höchste Laktatwert, der je gemessen wurde, bei einem Ruderer war. Bericht mir das mal. Oder was hast du für Distanzen gerudert? Und ist es wirklich,
Was
also.
für Laktatwerte kennst du denn?
Ich weiß gar nicht, ob das 27 Millimol waren.
Hatte ich.
Hat so, ja.
Ja.
Das ist ja
Also
unfassbar.
ich bin einer der höchsten mit, die je gemessen wurden tatsächlich. Also das
Ja.
war eben 2020 und da hatte
Okay.
ich dann auch ein akutes Nierenversagen, weil es zu hoch war. Ich hatte immer zwischen 20 und 24. Ich war schon immer einer der höheren so vom Aussteuern her.
Ja.
Aber
Ja.
an dem Tag, das war so klar, es war 2020, Januar, wir dachten, okay, Olympia, ne, steht an. War ja dann noch nicht klar, dass es verschoben wird. Und da habe ich gedacht, okay, das wird ziemlich wahrscheinlich mein letzter Ergometer-Test, so auf diesem Rudergerät, diese 2000 Meter, die wir da fahren müssen, auf diesem Concept 2. Kennst du ja bestimmt aus dem Fitnessstudio, diese
Ja,
Rudergeräte?
ja,
Ja.
ja,
Genau,
ja.
da mussten wir immer 2000 Meter Test drauf fahren. Und da kannst du dich natürlich also brutal aus dem Leben schießen und das hat man natürlich über die Jahre gelernt, sich immer mehr zu belasten und in den Pain Cave reinzugehen. Und an dem Tag habe ich ja gesagt, okay, jetzt probierst du noch mal, es wird wahrscheinlich dein letzter Ergo-Test sein. Du ziehst noch mal voll durch und bin halt einen Tacken zu offensiv losgefahren, war dann halt wahrscheinlich so bei der Streckenhälfte schon ein bisschen zu dicht schon vom Laktat her. Hab's dann irgendwie ins Ziel gerettet, war jetzt keine super Zeit, aber war immer noch trotzdem eine gute Zeit. Also unter 6 Minuten auf 2000 Metern. Aber ja, danach ist mein Körper komplett eskaliert. Also ich lag nur noch in der Ecke, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Was am Anfang erstmal normal ist, aber so nach einer Stunde, 2 Stunden müsstest du eigentlich schon wieder ein bisschen zu dir kommen. Ja. Und dann wurden halt 27, irgendwas halt gemessen und es war der zweithöchste Wert, der jemals bei uns gemessen wurde. Nach dem höchsten, der höchste war auch nur ein oder zwei Zehntel höher und der hatte auch ein Nierenversagen. Zwar irgendwie 13 Jahre vorher.
Ja.
ja, und dann lag ich halt eine Woche im Krankenhaus, ne? Also ja, Rudern ist auf jeden Fall Laktazid, kann man da viel rausziehen.
Das ist krass, weil ich kann mir das, weißt du, so 800 Meter, 400 Meter Lauf, also mittlerweile mache ich auch viel 400, ist, denkt man schon, dass es das Laktat intensivste sein müsst. Aber das kann ich mir gar nicht. Wo misst ihr das Laktat dann? In der Schulter dann? Oder misst ihr das
Ohrläppchen.
am Ohrläppchen, ganz normal, wie
Ja,
wir auch?
ganz normal.
Krass.
Ja.
27 Millimol, kann ich mir, also ich weiß ja schon, wie ich mich fühle bei 17 Millimol. Da will ich mir gar
Ballert.
nicht.
Ja,
Ja,
ja. Also,
krass.
ja, es ist auf jeden Fall sehr verrückt, was wir da so machen. Ich hatte mal an der Sportschule, am Sportgymnasium, hatte ich mal einen Sporttheorie Lehrer, der war Leichtathletiktrainer auch. Also es waren bei uns viele Lehrer auch irgendwie noch Trainer nebenbei. Und der war Leichtathletiktrainer nebenbei und der hat dann so gemeint, ja, also ab 10 bis 12 hat er uns auch Studien und so gezeigt, ne? Also ab 10 bis 12 wird es ja lebensgefährlich und so. Und ja, und wir Ruderer saßen so da, haben so angeguckt, okay. ne? Also klar, für einen untrainierten Menschen, also auch an alle, die jetzt zuhören, vielleicht die jetzt gar nicht so viel aus dem Sport kommen oder nicht aus dem Leistungssport, für jemanden, der untrainiert ist, ist halt über 10 halt wirklich lebensgefährlich, weil der Körper gar nicht damit klarkommt. Weil das Laktat ist ja im Endeffekt eine Übersäuerung der Muskeln, des Körpers, des Kreis, also des auch Blutkreislaufs und alles. Da entsteht so viel Gift quasi im Körper, was abtransportiert werden muss. Und wenn du nicht trainiert bist, dann ist das halt wirklich lebensgefährlich, ne? Und jetzt so ein Leichtathlet wie du, der 800 Meter läuft, es ist ja ein ähnlich, du gehst ähnlich in den Tunnel wie bei 2000 Meter Rudern, wenn das ein Tacken kürzer, glaube ich, ist von der Zeit her, aber du kannst dich halt, es ist halt Mittelstrecke, es ist halt kein Sprint und kein Ausdauer, es ist halt so dazwischen, ne? Es ist halt beides und da kannst du dich natürlich am meisten wegbeamen und ja, das ist heftig.
Krass, ja, geil.
Ja.
Aber ich finde, da finde ich, da wird auch noch mal immer klar, ne, jede Sportart für sich ist,
Ja.
jeder Leistungssportler macht in seiner Sportart das Maximum. So, das kann man, das
Richtig.
wird einem dann immer klar. Weil gerade wir Leichtathleten haben oft, gerade wir Langsprinter, Mittelstreckler haben oft dieses Mindset, ah, die anderen Disziplinen sind ja voll Pipifax oder andere Sportarten, so, boah, das ist ja eigentlich voll easy. Aber wenn man dann immer mal mit den guten Leuten aus den anderen Sportarten spricht, dann merkt man eigentlich mal jetzt
Ja.
so in dem Beispiel jetzt so, wie krass das eigentlich ist. Ja.
Ja, absolut.
Krass.
Was
Ja.
wolltest du noch zum Thema Trainer sagen oder fragen?
Ah, genau. Du hast gemeint, du hattest dann später richtig harte Trainer, die aber auch mit denen du gut klarkommen bist und die auch eine gewisse Mentorenfunktion hatten. Und das ist vielleicht bei, finde ich, auch nochmal ein Thema, was ultra wichtig wäre anzusprechen, weil ne, ein Sportler, die engste Bezugsperson von einem Sportler ist oft der Trainer, was echt manchmal schwer ist, sich vorzustellen. Und ich weiß es noch früher, als ich noch jünger war, war ich bei einem anderen Verein und hatte einen Trainer. Und ich war in dem Verein so der einzige wirklich Leistungsathlet und der Trainer war halt so dann für mich sozusagen. Und das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert und dann habe ich einen Verein gewechselt und die Trainer hatten ganz verschiedene Ansätze und da habe ich so gemerkt, okay, es gibt so ein bisschen zwei Typen von Athleten. Es gibt den einen Athlet, der braucht vielleicht einen Trainer, der einen nochmal mehr pusht, der einem sagt, ey, reiß dich zusammen, du musst halt trainieren. Aber es gibt auch einen anderen Athletentyp und das war immer ich. Der für den eher so ein lockerer Ansatz gut ist. Also, meine Trainer, bei denen ich jetzt auch noch aktuell bin, das sind zwei, also eine Frau und ein Mann. Und die haben da einen ganz anderen Ansatz. Die haben eher so einen Ansatz, zum Beispiel, wenn wir Intervallläufe machen und es geht einfach nicht mehr der Lauf, dann haben die den Ansatz, dass wir den Lauf dann nicht mehr machen. Versus mein anderer Trainer einen ganz anderen Ansatz hatte, ne? Und ich will es gar nicht bewerten, ob das eine schlechter oder besser ist. Aber nur jetzt für mich bewertet, ich bin immer ein Typ, ich mache eh schon zu viel und ich bin eh schon zu arg drin. Und für mich war dann immer so dieser lockere Trainer-Style so der passendere. Aber das finde ich einfach so spannend, so einfach Trainer-Athleten-Beziehung, ne, ist auch so voll das Thema.
Absolut, ist voll das Thema. Und ich glaube auch, ja, ich hatte wirklich auch in meiner Karriere verschiedenste Trainertypen und ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt das eine Richtige. Also ich, gerade in meiner, als ich jünger war, war das für mich ziemlich sicher das Richtige, die harten Trainer zu haben. Aber ich hätte mir vielleicht dann lockerere Trainer gewünscht auch irgendwie oder menschlichere Trainer, weil ich auch immer ein Harmoniemensch war und auch Harmonie im Team auch wichtig fand. Und aber später, als ich dann zum Beispiel auch mal einen Trainer hatte, der vielleicht sehr, sehr kumpelhaft war, wo dann aber auch Teile aus meiner Mannschaft gar nicht mit klargekommen sind, weil die gesagt haben, was ist denn jetzt los hier, ne? Also irgendwie so freundschaftliche Ebene auf einmal, da hatte sich, war das dann auch nicht optimal, sag ich mal. Also es hatte auch seine Nachteile. Also alles hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile immer. Und bei mir kommt es ja noch dazu, auch als Mannschaftssport, dass du natürlich auch noch gucken musst, wie passt es auch zur Mannschaft, ne? Also wie passt der Trainer zum Team? Und so weiter. Und du kannst ja selber den, also ich konnte es mir jetzt nicht wirklich aussuchen, weil du bist dann irgendwann am Leistungszentrum und gerade wenn es dann Richtung Nationalmannschaft geht, hast du halt den Nationaltrainer und da musst du halt dann damit arbeiten, was da ist und kannst halt nicht sagen, ja, nee, passt nicht. Das ist halt auch krass, ne? Und du musst dich halt darauf einstellen. Und das hat auch nochmal sehr große Herausforderungen, die da mitkommen. Genauso wie dann dadurch auch so ein bisschen die Sache, dass man in einem Team von 20, 22 Jungs ist und jedes Jahr immer wieder im Herbst, Winter bist du mit allen irgendwie Konkurrenten, dann werden die Boote besetzt für das nächste Jahr und dann bist du auf einmal mit manchen davon einfach im Team. Und dann geht es aber wieder im Herbst wieder neu los. Und der Trainer ist dann auch die ganze Zeit damit mittendrin, ne? Also, das ist schon spannende Dynamiken, die dann da so vorherrschen.
Ja, wie ist das bei als Ruderer? Ich habe da echt gar keinen, ich kenne nämlich keinen Ruderer. Wie trainiert, also trainiert ihr meistens zusammen im Boot oder meistens allein oder wie ist das?
Also es gibt beim Rudern ja zwei Disziplinen, Skull und Riemen. Beim Skull, dann trainierst du oft alleine, weil du hast in jeder Hand ein Ruder, kannst du dir
Ja.
vorstellen. Und beim
Ja.
Riemen, was ich gemacht habe dann lange Zeit, ich habe natürlich auch Skull gemacht, aber dann die längste Zeit meiner Karriere habe ich Riemen gemacht, dass du einen Ruderer in beiden Händen, was nur zu einer Seite aus dem Boot rausgeht, und jemand anders hat dann das auf der anderen Seite. Das heißt, das ist das kleinste Boot der Zweier. Das heißt, da hast du immer schon mal mindestens einen Teamkollegen im Boot.
Ja.
Dadurch trainierst du halt viel im Team. Und dann gibt es natürlich noch Vierer und Achter und so, aber ich würde sagen, die meisten Kilometer in meinem Leben bin ich wahrscheinlich im Zweier gefahren. Viel auch im Einer und dann halt im Vierer und Achter. Und ja, genau.
Wie macht man das dann im Training, wenn beim Riemen, wie du sagst, jetzt einer nicht mehr kann und der
Ja,
andere kann noch? Wie läuft
schwierig,
das?
schwierig.
Okay.
Also im Training ist ja meistens, also wir sind ja meistens auf viel Ausdauer im Grundlagenausdauerbereich trainiert. Also wir haben vielleicht maximal zweimal pro Woche eine Belastung gefahren. Und sonst
Ja.
sind wir halt jeden Tag immer 20 Kilometer, 145er Puls ungefähr und lang hin, 20 Kilometer.
Ja.
Also da bist du nicht so kaputt, dass du gar nicht mehr kannst, sondern da fährst du halt schon durch. Aber klar, hast du dann auch Momente, wo du halt am Struggeln bist oder so. Und da ist man halt immer zu zweit und muss halt gucken, wie kann man das gemeinsam lösen, das Thema dann, ne? Wenn einer irgendwie vielleicht auch mal mental oder wenn einer vielleicht auch mal technisch ein Problem hat, wo er mit da gerade nicht klarkommt. Ich war zum Beispiel auch immer jemand, im Training war ich nie so konstant von der Technik, im Wettkampf denn schon. Also im Training fiel es mir total schwer, über so 20 Kilometer den Fokus, die Konzentration. Das war für mich ein permanentes, ja, immer damit arbeiten, immer fokussierter zu bleiben. Und mein Zweierpartner, den ich lange Zeit hatte, der war ultra konstant im Training. Und dadurch sind natürlich Welten aufeinander getroffen oft. Wir haben uns gegenseitig natürlich da auch viel geholfen und auch noch viel gebracht. Aber dann hatten natürlich dann dadurch auch unsere Konflikte manchmal.
Ja. Was, bei mir war es immer andersrum. Also ich bin eher schon immer der Trainingsathlet.
Ja,
Bei mir hat es
okay.
immer im Training besser geklappt als im Wettkampf. Ja.
Ja, siehst du, ja, so unterschiedlich ist das dann halt auch, ne? Also habe ich auch sehr, sehr viele erlebt. Ich bin auch für mich auch froh, dass es jetzt so war, wie es war, wobei es im Training natürlich mir manchmal das Leben zur Hölle gemacht hat. Aber dadurch, dass ich konnte dann, ich wusste dann auch irgendwann, ich kann mich darauf verlassen, dass im Wettkampf immer noch was kommt. Also ich konnte mich dann auch darauf verlassen, okay, wenn dann wirklich Tag X ist, selbst mit Konkurrenten, die man vielleicht schon gesehen hat oder auch aus dem Team, wenn im Trainingsbelastungen waren, Wettkampf ist dann immer noch mal was anderes. Und da wusste ich dann auch irgendwann, ich kann mich darauf auch verlassen, dass ich, wenn es drauf ankommt, dann auch richtig nochmal einen draufsetze.
Ja, nice.
Ja.
Und was mir auch gerade in den Kopf kommt, so ich zähle das immer aus dieser Sportwissenschaftlerbrille. Ich finde es voll krass, mir so vorzustellen, dass ihr 27 Millimol Laktat erreicht und gleichzeitig so eine Grundlage habt, wenn ihr den Großteil Grundlage fahrt. Weil
Genau.
normal, wenn man es jetzt so überlegen wird, würde man sagen, okay, je mehr Grundlage du machst, desto weniger Laktatstoffwechsel. Aber das ist. Es war mir nie bewusst, oder es war mir dann so, seit ich im Studium gehört habe, so teilbewusst, dann ist der Ruderer wirklich so die Allrounder des Grauens. So.
Ja. Und das ist halt krass, weil du trainierst ja die ganze Zeit gegeneinander. Also du gehst halt, keine Ahnung, du machst halt montags Krafttraining, dann gehst du Dienstag erstmal zweimal 20 Kilometer Ausdauer rudern, dann Mittwoch fährst du eine Belastung, gehst nochmal 20 Kilometer rudern, dann ist Donnerstag nochmal zweimal 20 Kilometer rudern, Freitag gehst du wieder ins Krafttraining, Samstag wieder zweimal 20 Kilometer rudern und Sonntag fährst du wieder Belastung. So, du fährst, machst 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining, wo du eher Maximalkraftbereich arbeitest meistens und sonst halt die ganze Zeit Ausdauer. Also du arbeitest
Ja.
die ganze Zeit gegeneinander. Also du kannst gar nicht richtig Muskeln so doll aufbauen. Also du baust
Ja.
schon Muskeln auf, aber du kannst natürlich nicht so Muskeln aufbauen, wie wenn du jetzt kein Ausdauertraining machen willst. Wissen ja alle, die irgendwie ein bisschen im Gym sind und ein bisschen pumpen und so. Wenn du da irgendwie direkt danach dann erstmal 2 Stunden Rad fährst, dann kannst du dir eigentlich fast dein Krafttraining sparen, so nach dem Motto. Und dadurch arbeitet man halt die ganze Zeit gegeneinander und hat immer oft auch das Gefühl, es geht gar nicht vorwärts, aber es geht schon vorwärts. Es ist halt nur verschiedene Komponenten, die du halt parallel versuchst hochzuziehen. Und klar, je mehr du dann Wettkämpfe fährst, desto mehr geht natürlich die Schwelle, also die Laktatschwelle auch runter, ne? Also je mehr du dich natürlich ausbelastest und in die hohen Laktatbereiche reingehst, zerschießt du dir wieder die Mitochondrien und dann musst du halt wieder alles wieder neu aufbauen, die ganze Ausdauer, ne? Weil das ja sehr sensibel, ein sehr fragiles Gebilde ist, diese Ausdauer dann in dem hohen Bereich dann.
Ja, krass, krass.
Deswegen hat man im Rudern ja auch nur so, ja, ich sag mal, 4, 5, 6 Wettkämpfe im Jahr mit dann 2, 3, 4 Rennen, ne? Also, weil du halt, ja, die meiste Zeit bist am Trainieren.
Ja. Crazy.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, mega spannend, richtig cool. Also, finde ich voll interessant, mit dir mich da auszutauschen über das ganze Thema. Ja, jetzt hast du ja auch schon ein bisschen erzählt, wie es weitergeht bei dir. Also erstmal Studium zu Ende machen und dann mal schauen, wie du es ausbauen kannst, das Ganze.
Ja,
Geil.
safe.
Sehr cool.
Einfach Social Media auch weiter aufziehen, mehr
Ja.
Leute inspirieren und dann der Rest ergibt sich. Ich bin so da, so eingestellt, der Rest ergibt sich.
Das ist cool. Im Vertrauen sozusagen.
Ja.
Nice. Richtig cool. Ja, ich werde auf jeden Fall deine Journey weiter verfolgen.
Ich dich auch auf jeden Fall. Was ist denn so deine, was ist deine Mission? Hast du so einen 5-Jahres-Plan oder sowas?
Der würde ich sagen, feilt sich gerade auch noch aus, weil ich auch in verschiedenen Bereichen momentan unterwegs bin, viel ausprobiere auch. Aber ich würde sagen, grundsätzlich so insgesamt, ich würde es mal gar nicht nur so auf 5 Jahre beziehen, sondern generell so Richtung so Life Vision, bin ich wirklich da in so eine Richtung unterwegs, einfach Menschen zu helfen, Erfolg und Erfüllung in Einklang zu bringen, würde ich es jetzt mal nennen. Also erfolgreich zu sein, Dinge voranzutreiben im Leben, weil gerade ja, Deutschland, Europa, wir sind halt auch getrimmt auf Leistung, wir sind getrimmt auf Dinge vorantreiben und es macht uns auch bis zu einem gewissen Grad glücklich. Aber ab einem bestimmten Punkt macht es uns nicht glücklich. Und das ist der Punkt, wo es dann darum geht, was macht mich eigentlich im Leben glücklich? Was sind eigentlich die Dinge, die mich unabhängig von meiner Leistung glücklich machen? Und diese beiden Komponenten in Einklang zu bringen, Erfolg und Erfüllung, dabei halt mehr Menschen nachhaltig auf einer tiefen Ebene zu helfen. Das ist so meine Mission, für die ich losgehe und wo ich auch im Coaching tagtäglich dran arbeite und wo ich auch mein Social Media zum Beispiel noch ausbauen möchte in der nächsten Zeit, ja, und das auch schon mache, um da mehr Menschen zu erreichen und ja, auf tiefer Ebene zu helfen. Mir macht es natürlich mega Spaß, viel mit vielen Athleten da auch zu arbeiten, weil natürlich auch, gerade wenn man dann irgendwie Profisportler betreut oder auch angehende Profisportler, es sind ja Leuchttürme für unsere Gesellschaft. Also es sind ja Menschen, die auch einen Impact haben wieder auf andere. Die könnten inspirieren, motivieren. Ja, und wenn die sich halt reflektiert irgendwie ausdrücken und ja, vielleicht auch mal in einem Interview oder auch generell mit ihrem Verhalten auf dem Platz oder so einfach ein Vorbild sind, weil sie eben diese tiefen Themen auch im Blick haben, dann hat das ja auch einen riesen Impact auch wieder auf unsere Gesellschaft. Und da will ich meinen Impact einfach vergrößern. Über solche Dinge, über solche Hebel und ja, vielen Menschen da auf ihrem eigenen Lebensweg helfen, weil jeder ist ja auch ein Individuum und jeder hat seine eigenen Struggles oder seine eigenen Ziele und Träume und ja, das ist
Ja,
so
mega.
mein Werde, ja, mein Werdegang die nächsten Jahre, woran ich dran arbeiten möchte. Genau.
Ja. Ich sage das auch immer so, wie du sagst, der Impact, ne, der breitet sich halt aus. Das fängt ja auch schon an, wenn du freundlich bist zu irgendeiner Servicekraft in einem Geschäft oder so,
Richtig, ja.
dann ist die, dann denkt die sich, ah, der hat ja voll lieb Hallo gesagt oder so, oder tschüss. Dann geht die glücklicher nach Hause, dann wird da wieder jemand beeinflusst und das hat deswegen, das ist echt geil, man hat echt voll den Einfluss.
Auf jeden Fall. Da sprichst du auch was an, ne? Also dieses Lächeln, was man, wie du sagst, in der Servicekraft oder wem auch immer, also auch so diese Humbleness an den Tag zu legen, egal in welcher Rolle du bist, ist halt mega. Also da, es gibt einem auch selber einfach voll viel.
Ja.
Ja, sehr cool. Kommen wir so langsam zum Abschluss. Der Podcast heißt Game Changer und meine Gäste bekommen immer die Frage, was sind deine 3 Game Changer-Tipps für meine Hörerinnen und Hörer, für meine Community? Oder für alle, die jetzt zuhören, vielleicht auch aus deiner Community.
Ja. 3 Gamechanger-Tipps in Bezug auf irgendeine bestimmte Sache oder?
In Bezug aufs Leben. Würde ich jetzt einfach mal
Okay.
sagen.
Lass
Oder
mich
vielleicht auch auf den
überlegen.
Sport, wenn du das auch gerade als dein Hauptthema hast. Ja. Leben, Sport, sowas.
Gamechanger 1 oder das war für mich so das Ding. Mach einfach mehr von den Dingen, die dich glücklich machen sollen. Ich habe da auch in meiner Uni echt ein paar Seminare. Wir haben da das Glück, wir haben so überfachliche Seminare, da kannst du dir was aussuchen. Da habe ich ein paar Seminare in dem Bereich Glück, Flow und so besucht. Und da war immer die Grundessenz, Glück im Leben entsteht dadurch, dass du viele glückliche Momente hast. Und das kriegt man einfach, indem man mehr Dinge macht, die einen glücklich machen. Das wäre vielleicht so das eine.
Cool, sehr schön.
Dann bin ich davon überzeugt, dass wenn man seiner Leidenschaft folgt, wird man immer irgendwie erfolgreich sein. Aber nicht unbedingt jetzt auf einer finanziellen Ebene, auf irgendeiner Ebene wird man aber, da bin ich so fest davon überzeugt, wenn man von Leidenschaft Sportler ist beispielsweise und das richtig leidenschaftlich durchzieht und es wirklich authentisch ist und die Leidenschaft nicht nur darin besteht, dass ich mal Profi werden will, viel Geld, viel Anerkennung will, sondern wenn die Leidenschaft Sport ist in dem Beispiel, dann wirst du irgendwie darin erfolgreich. Egal ob als Sportler, vielleicht wirst du Schiedsrichter, vielleicht wirst du ein Kameramann, der Sportler filmt, vielleicht wirst du irgendwas. Aber wenn du deiner Leidenschaft folgst, wirst du damit erfolgreich. Auf irgendeiner Ebene. Das Erfolgreiche kann auch einfach sein, beispielsweise bist du ein Jugendtrainer, du arbeitest einen ganz anderen Job, deine Leidenschaft ist aber Kinder, mit Kindern zu arbeiten und dann bist du ein Jugendtrainer im Fußball beispielsweise und bist erfolgreich einfach, weil du ein geiles Team hast, weil Kinder zu dir aufschauen, weil du denen was mitgeben kannst und das ist auch so eine gewisse Art von Erfolg. Und
Ja, cool.
das Dritte wäre einfach so, dass man ein bisschen lockerer drauf sein kann und das weiß ich auch so. Also du musst dir vorstellen, mein Vater kommt aus der Karibik und ich habe das so vor ein paar Jahren, meine Kultur so voll für mich entdeckt und war oft dort und habe das alles aufgesaugt und da ist mir echt immer klar geworden, der Schlüssel zu mehr Entspanntheit und mehr Glück ist einfach gewisse Dinge nicht so ernst zu nehmen. Einfach, weil so wie du es auch vorher gesagt hast, ne, wir sind in Deutschland, wir sind so privilegiert, man kann eigentlich gar nicht wirklich auf die Schnauze fallen, so.
Ja.
Deswegen einfach manchmal take it easy.
Geil, mega. Sehr coole Dinge angesprochen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Falls du noch was, wenn du noch was teilen möchtest meiner Community oder generell mit jemandem, die gerade zuhören, hau gerne noch raus. Ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst. Das letzte Wort liegt bei dir.
Ja, ich habe eigentlich gar nicht mehr zu teilen. Ich fand es echt ultra das coole Gespräch. Vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast.
Gerne.
Und ja, ich bin gespannt, wo es hingeht. Wir werden weiter in Kontakt bleiben und vielleicht hört man mal wieder was.
Genau so machen wir das. Super.
Ja.
Sehr cool. Ja, auch an dich, wenn du gerade zugehört hast hier bis zum Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn du Fragen hast an Noah oder mich, dann schreib uns gerne. Ich verlinke unsere Accounts natürlich in den Show Notes. Dann melde dich gern bei uns. Und ja, viel Spaß, viel Erfolg weiterhin. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.